Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem Weltwochetag, 5. Juni 2025. Heute mit der neuen gedruckten Ausgabe, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, doch zuerst ein Hinweis in eigener Sache, auch schon etwas vorangekündigt. Am Donnerstag, dem 10. Juli 2025, findet in Andermatt statt das 4. Weltwoche Golf Open. Aber aufgepasst, das ist ein Golfturnier, bei dem es eben nicht ausschließlich um Golf geht. Ein Leserturnier für Abonnenten, Sympathisanten, Freunde und eben Leser der Weltwoche. Wir treffen uns in den wunderschönen Schweizer Bergen auf dem Gotthard im Zentralmassiv der schweizerischen Widerstandskultur, gewissermaßen im Kern des Alpen-Redwys angesiedelt, das wunderbare Andermatt. Und dort in der Höhe spielen wir Golf. Aber, und ganz wichtig, auch Nicht-Golfer sollen kommen, sollen sich anmelden. Die Anfänger wie ich, ich bin zwar ein begnadeter, ein hochbegabter Nicht-Golfer, weil ich als ehemaliger Landhockeyspieler gewisse Bewegungsabläufe intus habe, doch es ist dann nochmal was ganz anderes, so einen kleinen Golfball mit diesen spindeldürren Golfschlägern zu treffen und in die gewünschte Richtung zu befördern, als wenn sie mit einem Carbon-Landhockeystock einen viel größeren Ball ins Tor schießen müssen. Da habe ich eine gewisse Übung, eine gewisse Erfahrung, auch wenn mein Trainingsrückstand nun auch schon wieder einige Jahrzehnte beträgt, aber man hat das sehr intensiv in der späteren Jugend gepflegt. Deshalb machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt haben. Das geht an vielen Besuchern ganz ähnlich und wir haben die Gelegenheit, in einem Anfängerkurs mitzumachen. Es gibt dann natürlich auch die Profis, die sehr guten Spieler, die dabei sind, die machen dann ihren Wettbewerb. Es gibt eine Preisausschreibung und Preisverleihung am Abend. Man sitzt gemütlich zusammen. Es gibt viele lauschige Ecken und da treffen sich eben international Weltwoche-Leser. Und der Weltwoche-Leser zeichnet sich ja zwangsläufig durch einen weiten geistigen Horizont aus. Wir sind publizistisch die Spezialisten des Widerspruchs und der steten Aufmischung und Durchmischung des Meinungseinheitspreis. Und das färbt natürlich hoffentlich auch auf die Leser ab. Deshalb melden Sie sich an, kommen Sie. Wir haben früher auch Gäste gehabt, die jedes Jahr gekommen sind. Von denen werden sicherlich auch wieder einige anzutreffen sein. Aber das ist ein offener, lockerer, spontaner Verbund. Und manchmal ist es auch wichtig, gerade in Deutschland oder Österreich, in anderen Ländern, wieder etwas auszubrechen, um schweizerische Bergluft, Freiheitsluft zu atmen. Leserturnier, viertes Weltwoche Golf Open, Donnerstag, 10. Juli 2025 in Andermatt. Wir haben zu Spezialkonditionen Hotelzimmer reserviert im Radisson Blue und im The Jetty, dem tollen Resort von Sami Saviris. Schnupperkurs für Anfänger, das habe ich schon erwähnt. Programm und Anmeldung unter weltwoche.ch/golf. weltwoche.ch/golf. Seien Sie dabei. Da freuen wir uns in ungezwungener Atmosphäre. Ich glaube, so lautet das Adjektiv. Ungezwungene Atmosphäre. In befreiter, luftiger Umgebung. Hier dem Weltwochegeist golfend zu frönen, aber eben auch lukullisch und kulinarisch genießen. Etwas düsterer ist das Titelbild unserer aktuellen Ausgabe. Das ist ein ganz wichtiges Thema, meine Damen und Herren. Darüber redet eigentlich niemand im Medienmainstream. Alle jubeln über diese Drohnenangriffe der Ukrainer auf die nukleare, auf die strategische Luftwaffe der Russen. Aber die Risiken, die neue Qualität, die Eskalation dieses Kriegs damit einnimmt, das wird überhaupt nicht kritisch reflektiert. Und das ist hochriskant und vor allem ist das meines Erachtens auch fahrlässig, sich hier gewissermaßen in diese Eskalationseuphorie hineinreißen zu lassen. Und deshalb setzen wir mit dieser Ausgabe einen Kontrapunkt, gewissermaßen eine Spaßbremse gegen dieses Kriegsgejubel, das wir jetzt wieder sehen. Ich schreibe Selenskys Spiel mit dem nuklearen Feuer, Angriff auf Russlands Atombomber. Wie reagiert Putin? Und ich sage Ihnen bei Redaktionsschluss, dies dieser Sendung, herrschte in Moskau gespenstische Stille. Das Thema kommt in der Öffentlichkeit auch dort nicht vor, aber nicht, weil man es verdrängen würde oder nicht sieht, sondern weil offenbar da irgendetwas sich zusammenbraut. Und ich habe mit einigen Gewährsleuten gesprochen, wir haben unsere Verbindungen da spielen lassen und ich kann Ihnen sagen, das gibt Anlass zu Sorge. Ich will es nicht heraufbeschwören, ich will es nicht verschreien, aber meine Damen und Herren, es ist doch einfach unser Auftrag, Sie darauf hinzuweisen, wenn bestimmte Themen einfach in der Öffentlichkeit weggedrückt oder weggelächelt werden, dann müssen wir auf den Plan treten, dann ist die Weltwoche gefordert. Ich werde in der internationalen Ausgabe etwas ausführlicher auf den Inhalt zu reden kommen. Nur ein Punkt vorneweg, was hier passiert ist, ist ein Eingriff, ein Bombeneingriff, ein Drohneneingriff ins nukleare Gleichgewicht des Schreckens. Denn durch die Zerstörung von, man weiß noch nicht wie vielen, zumindest die Angaben sind umstritten, von russischen atomwaffenfähigen Fliegern, die eben draußen stehen mussten, zu Inspektionszwecken aufgrund der neu verhandelten Startverträge, aufgrund dessen hat Selenskyj hier am internationalen Gleichgewicht des Schreckens rumgefummelt, hat sich gewissermaßen da reingebombt in dieses hochfragile Spannungs- und Macht- und Magnetfeld und er sägt damit, indem er die russische Seite schwächt, an einem Stützpfeiler der Friedensordnung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist brandgefährlich. Und wenn ich dann lese, jetzt auch in amerikanischen Zeitungen, dass der neue US-Präsident Trump nichts davon gewusst haben soll, aber es ist ja klar, dass die amerikanischen oder britischen Geheimdienste den Ukrainern dabei geholfen haben, wie sie über Tausende von Kilometern weit verbreitet in Russland, hier für Putin natürlich eine gewaltige Blamage, ein riesiger Rückschlag, ein extremes Problem hier, ein Super-GAU, dass sie das zustande bringen konnten. Jetzt abgesehen von der oberflächlichen Bewunderung, die man der militärischen Leistung zollen kann und die Schwäche Russlands, die hier offenbart wird, das ist, und man muss das von den Konsequenzen her denken, das ist etwas brandgefährliches. Und wenn dieser völlig losgelöst wirkende Alleinherrscher Selenskyj, der im Westen ja als Superdemokrat bejubelt wird, wenn der da gewissermaßen in eigener Regie jetzt sozusagen am Weltenbrand herumfummelt, dann ist das ein Thema von allergrößter Sorge, das uns beschäftigen muss und vor allem auch in der Schweiz. Das ist, und das wird dann auch die Schlussfolgerung sein, wir müssen zur Neutralität zurück. Leben in den Bergen, nie war es schöner, besser, sicherer. Ja, wir nehmen Stellung zu dem Bergsturz in Blatten, allerdings gewohnt weltwochemäßig antizyklisch, kontrapunktisch, um hier einen etwas anderen Aspekt hineinzubringen, trotz dieser Katastrophe in Echtzeit, die wir gesehen haben, die rhetorisch jetzt etwas sehr hoch gehängt wird als Jahrtausendereignis. Ich glaube, es gab schon fürchterlichere Bergstürze in den letzten 200 Jahren, vor allem solche, die nicht mit Messinstrumenten vorausgesehen werden konnten. Bergsturz Goldau 1806, 500 Tote und so weiter. Das ist also fürchterlich. Hier ist ja das Erstaunliche, dass so wenig Menschen zu Schaden gekommen sind im Sinne ihres eigenen Lebens. Es ist von einem Todesopfer die Rede. Und das soll nicht verbagatellisiert werden, aber die Tatsache, auch die auf Fakten abgestützte sachliche Beurteilung sagt eben, was unser Autor Marcel Züger hier darlegt, Leben in den Bergen, nie war es schöner, besser, sicherer. David Biener, selber aus dem Kanton Wallis stammend, widmet sich jetzt aber dieser bizarren Debatte um die Unwillensnation Schweiz. Wie viel Geld hat man fürs Ausland, wie viel Geld hat man für die eigenen Berggebiete? Und kritisch wird da beleuchtet der Zukunfts-Think-Tank Avenir Suisse. Biener auch noch mit einem Beitrag über Beat Jans in Berlin. Er hat sich in Deutschland umgehört, im Umkreis des Innenministers Dobrindt, der ja mit unserem Justizminister zusammengetroffen ist. Gross zog er los, klein kam er heim, die Interna aus dem Staatsbesuch von Beat Jans in Berlin. Geht Israel zu weit? Ist auch so ein Reizthema der Gegenwart, das wir anpacken. Geht Israel zu weit? Gaza-Krieg, was Netanyahus Kritiker übersehen. Francis Pike mit einer Darstellung von Aspekten, die zu kurz kommen in unserer allgemeinen schweizerischen und vielleicht auch gesamteuropäisch deutschsprachigen Israel-Beurteilung. Sie vertonten den Untergang der 60er Jahre, Jean-Martin Büttner, mit einem genialen Artikel über The Doors. Er würdigt The Doors, und wenn ich da einen Satz versuche auswendig zu erinnern, dann formuliert es, glaube ich, so: Der vom Tod besessene Jim Morrison, das war der Leadsänger, ist seit seinem Tod, der tatsächlich stattgefunden hat, war der 27. erste, noch nie so lebendig gewesen wie heute. Also das ist sozusagen die dialektische Erkundung, viel besser formuliert dann im Artikel, als ich das hier zusammenbramarbasiere. Das müssen Sie unbedingt lesen. Ein fantastischer Artikel von Jean-Martin Büttner. Für mich nach wie vor Jean-Martin die absolute Nummer eins unter den Musik- und ja, Popkulturjournalisten, ein anspruchsvolles Fach, hier nicht in die Seichtigkeit auch der Klischees und der Stereotype zu verfallen. Und es ist immer wieder beeindruckend, was für eine Intensität und eben auch eine diagnostische Kraft in diesem Autor steckt, der eben diese Musik sprachlich zum Klingen bringen kann. Vielen herzlichen Dank an den Kollegen. Und es gibt dann noch viele, viele weitere Artikel, auf die ich hier gar nicht hinweisen kann, aber die Weltwoche ihre wöchentliche Wundertüte. Was sind die Schlagzeilen, was sind die wichtigen Themen des Tages, die ich da auf dem Radar habe? Ja, natürlich groß die Berichterstattung jetzt über die Abdankung des freisinnigen Parteipräsidenten Thierry Burkhardt. Die linken Medien sind da eher etwas kritisch und die bürgerlich freisinnigen Medien, die sind auffällig unkritisch mit diesem Präsidenten. Und wenn ich das so sehe, wie er sich jetzt auch in großen Interviews, etwa in der NZZ, selber darstellt, ja, dann schmunzelt man ein bisschen. Ein Satz ist bei mir speziell hängen geblieben. Thierry Burkhardt, der noch Parteipräsident ist, der tritt dann zurück, ausgerechnet an jener Delegiertenversammlung, in der es um die Parolenfassung zum Thema EU Unterwerfungsvertrag, wie die SVP sagt, wie auch ich sage, geht, da zieht er sich zurück. Also diese Abdankung, dieser Rückzug aus der Parteispitze, aus dem Parteipräsidium hat auch, und dies ist die Kommentierung des Tagesanzeigers, die hat auch etwas von einer Flucht. Und die Freisinnigen, eben dieser Satz hier von Thierry Burkhardt, der mir da aufgefallen ist, lautet folgendermaßen: Er sagt hier, er wolle sich jetzt wieder einzig der Sachpolitik als Ständerat zuwenden. Einzig der Sachpolitik als Ständerat und nicht mehr der Parteipolitik. Ja, gibt da der FDP-Präsident Burkhardt zu, dass er in den 4 Jahren seiner Präsidentschaft an der Spitze der FDP eine unsachliche Politik gemacht habe? Ja, das sagt er. Er sagt, ich will jetzt wieder Sachpolitik machen. Also vorher war das offenbar keine Sachpolitik. Hat man den FDP-Wählern eine unsachliche Politik vorgetragen? Hat er eine Politik gemacht, hinter der er selber nicht stehen konnte? Was will er uns damit eigentlich sagen? Außer, dass er jetzt wieder in die höheren Weihen der Sachpolitik aufsteigt, als Ständerat sozusagen den Gutmenschen raushängt. Und das ist schon noch bemerkenswert. Ist interessant, dass das da den Interviewern nicht aufgefallen ist. Ist vielleicht auch diese Unsachlichkeit seiner Politik, wobei er nie zugegeben hätte als Parteipräsident, dass er keine sachliche Politik betreibt. Ganz im Gegenteil. Er sagt dann auch im Interview, meine Politik, unsere freisinnige Politik war immer sachlich und fair. Ja, was jetzt? Sachlich und fair oder unsachlich, während er Parteipräsident war und erst jetzt wieder als Ständerat kann er sachlich politisieren? Sie merken, da scherbelt etwas, da geht etwas nicht auf, da stimmt einfach etwas nicht mehr. Und ich muss auch aus grundsätzlichen Überlegungen widersprechen. Selbstverständlich ist auch Parteipolitik Sachpolitik. Natürlich, was denn sonst? Nur Parteien, die sich sachlich in den Augen ihrer Wähler auch substanziell und nachhaltig äußern und auch etwas bewegen, die haben Erfolg. Jetzt könnte man etwas maliziös anfügen. Ja, ist denn die von Thierry Burkhardt zugegebene Unsachlichkeit seiner Parteipolitik als Präsident, ist denn die der Grund dafür, dass die FDP heute so schlecht dasteht, punkto Wählerprozenten, wie noch nie in ihrer Geschichte? Und das ist die ja unangenehme, unbequeme Tatsache, sozusagen der große, schnarchende Elefant in der Mitte des Zimmers, der da nicht angesprochen wird, auf den man viel zu wenig eingeht. Und ich habe es ja gestern schon ein bisschen angetönt. Für mich ist Thierry Burkhardt als großer Hoffnungsträger gekommen. Man hat ihn ja genommen, um die FDP wieder stärker bürgerlich nach rechts zu positionieren, etwas näher an die SVP. Aber mein Eindruck war, dass Thierry Burkhardt eben der große Hoffnungsträger, das Versprechen, die Sehnsuchtsfigur, dass er es nicht geschafft hat, gerade diese FDP auf jene Linie zu bringen, nach der sie seiner Meinung nach hätte geführt werden müssen. Er hat also das große Problem nicht angepackt, was auch viele seiner Vorgänger, muss man fairerweise anfügen, nicht angepackt haben, nämlich die FDP inhaltlich wieder auf einen klaren liberalen und ich würde auch sagen, mit Blick auf die erfolgreichsten Zeiten der FDP, auf einen liberal-konservativen Kurs zu bringen. Und das hat er nicht gemacht. Vielleicht auch deshalb, weil das eine sehr schwierige Aufgabe ist, weil man dazu enorme Überzeugung braucht, auch eine dicke Haut. Thierry Burkhardt eher etwas sensitiv reagierend auf Kritik, hat das gar nicht geschätzt, wenn man ihm da etwas am Zeug geflickt hat. Anstatt einfach zu sagen, ich freue mich über die Kritik, das ist wichtig, es gibt sachliche Kritik, unsachliche, ich finde alles gut, das hindert mich daran abzuheben und ich nehme das ernst, setze mich damit auseinander und das hilft mir immer besser zu werden. Du musst ja in der Politik alles, auch das Negative, irgendwie zum Vorteil umdrehen können, auch in einer Führungsposition sowieso, das hat er nicht gemacht und er hat eben vor allem das nicht getan, er hat diese inhaltliche Kursbereinigung auf demokratischem Wege nicht hingekriegt. Und wenn ich dann lese, zum Beispiel in der NZZ, Thierry Burkhardt gilt als Kritiker der neuen EU-Verträge. Ja, dann frage ich mich, was heißt jetzt gilt als Kritiker? Ist er ein Kritiker? Ist er ein Gegner? Oder ist er keiner? Und wenn er als Parteipräsident nur als solcher gilt, dann geht da sprachlich daraus hervor, dass er offensichtlich seine Karten da nicht auf den Tisch gelegt hat. Und wenn ich jetzt auch noch lese in einem Interview in der NZZ, dass er sagt, ja, ich bin dann übrigens dafür, dass man ein obligatorisches Referendum macht bei diesen EU, wie ich sage, Unterwerfungsverträgen. Das ist das Gegenteil von dem, was der freisinnige Außenminister Ignazio Cassis jetzt verordnet und gestaltet, gepredigt und in dem Sinn orchestriert hat, auch mit der Mehrheit im Bundesrat, dann fragt man sich einfach, ja, warum hat das Thierry Burkhardt nicht schon vorher gesagt, beziehungsweise warum hat die FDP mit diesem Präsidenten ihren Außenminister nicht auf Kurs gebracht? Und da sind wir beim nächsten Problem. Die FDP wird zu stark von ihren Magistraten, von ihren Pöstcheninhabern geführt. Und das ist ja das größte Problem der FDP. Ich habe mal gesagt, etwas polemisch, um hier auch einen Schock, einen Provokations einen kleinen Provokationsstich zu setzen, um eine Diskussion auszulösen. Die FDP muss aufpassen, dass sie nicht zu einem Rotary-Club wird für Leute, die es nicht in den Rotary-Club geschafft haben. Also nichts gegen Rotary-Clubs und Service-Clubs, aber wenn dann nur noch die gesellschaftliche Oberschicht, der man gerne angehören möchte, wenn das das treibende Motiv des politischen Engagements ist, nur noch das Pöstchen, das Ämtchen, und dass die, die ein Ämtchen haben, dann auch gewissermaßen intellektuell die Führung der Partei übernehmen. Und da gibt es eben solche Beispiele. Dann ist das nicht gut. Also ich wünsche mir als Sympathisant und Befürworter der FDP, wünsche ich mir hier eine Partei, die wieder die Kraft hat, zu ihren Grundsätzen zu stehen. Was hat die FDP für Grundsätze? Sie hat gesagt, mehr Freiheit und Eigenverantwortung, weniger Staat. Ja, warum macht man dann eine Individualbesteuerung, die die Zahl der Steuerbeamten in der Schweiz ins Bodenlose explodieren lässt? Wenn man von Freiheit spricht, ja, dann muss man auch von der schweizerischen Staatsform sprechen, die diese freisinnige Partei aufgebaut hat. Dann sind wir beim unabhängigen schweizerischen demokratischen Rechtsstaat, in dem die Bürger das Recht setzen und nicht irgendwelche auswärtigen EU-Instanzen. Ja, wenn die FDP auf dem Boden dieser schweizerischen Freiheit des Liberalismus steht, warum ist sie dann die größte Euro-Turbo-Partei in Bundesbern? Warum hat der Parteipräsident nicht die Kraft und nicht den Mut, die Euro-Turbo in seiner FDP zurückzubinden? Das sind doch Fragen. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und all die Gesundbeter und Fassadenreiniger und Schönredner, die jetzt da der FDP einen Heiligenschein umhängen und diesen Präsidenten, ja, die tun der Partei damit keinen Gefallen. Weil eben bei sinkender Popularität beim Wähler immer wieder erzählt wird, ja, wir machen eigentlich alles hervorragend, wir sind vielleicht nicht so verständlich, wir könnten uns besser ausdrücken. Nein, man hat ein Problem der Substanz, man hat ein Problem im Kern. Das ist der entscheidende Punkt hier, den es zu meines Erachtens zu berücksichtigen gilt. Nur noch ganz kurz, ich möchte die Zeit nicht überschreiten. Was sind weitere Themen? Ja, UBS, da die Regelungen spielen eine Rolle. Die Ukraine, die Regeln des Kriegs neu schreibe, ein Jubelartikel da in der Zeitung Blick, darüber habe ich schon gesprochen. Nein, ich glaube, wir lassen es mal bei dem, wir wenden hier etwas schwerpunktmäßig die konstruktiv-kritische Sicht auf den schweizerischen Freisinn. Von einem, der übrigens mal den Young Liberal Award gewonnen hat, von den Zürcher Jungfreisinnigen, den Liberal Award von den Zürcher Jungfreisinnigen 2004. Und deshalb sehe ich mich nach wie vor befugt, berechtigt und auch genötigt, mich gelegentlich zu dieser Partei zu äußern, der ich selber allerdings nicht angehöre, um es ganz transparent zu machen. Ich bin nach wie vor SVP-Mitglied. Ich habe mal in der Weltwoche geschrieben, vor vielen, vielen Jahren, bin ich dann von einigen Freisinnigen kritisiert worden, die SVP sei gewissermaßen der Dächlikappen-Freisinn, also der bodenständige Freisinn, während der Freisinn ist sozusagen die Honoratiorenpartei, die Zürichbergpartei. Und eigentlich müssten wir in der Schweiz doch dankbar sein, dass wir eine bodenständige Gewerbler-Bauernpartei haben, weit über diese Milieus mittlerweile hinausgreifend, die dieses urfreisinnige Programm mehr Freiheit und Eigenverantwortung, weniger Staat, in allen Bereichen zieht man es auch nicht 100% durch, kann man es auch nicht durchziehen, weil es gibt, das sehen wir auch bei den Banken, es gibt staatsrelevante, sicherheitsrelevante Branchen, die kann man nicht einfach eins zu eins dem freien Markt überlassen, da muss man eine andere Regelung finden, aber eben das Grossartige ist, dass wir in der Schweiz eben starke freisinnige Parteien haben, dass freisinnige Gedankengut eben nicht nur in der FDP vorkommt. Und ich würde heute sogar sagen, dass in einer SVP mehr Freisinn drinsteckt als in manchen Bezirken der FDP. Das hören aber die FDPler nicht so gerne. Aber ich kann es euch sagen, ich meine es gut. Ich bin nicht einer, der findet, man sollte die FDP irgendwie abwickeln. Im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn die Partei wieder mehr Erfolg hätte. Dann hätten wir auch in den Medien entsprechend weniger zu tun, immer wieder die gleichen Themen ansprechen zu müssen. Voran diese EU-Unterwerfung. Also, ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Wir sehen uns.